Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Die Bundesregierung drückt aufs Tempo bei der Produktion von Corona-Impfstoffen, schafft einen Sonderstab und einen Sonderbeauftragten. Was die bewirken sollen und wo genau es hakt, dazu gleich mehr. Außerdem im Programm die Handelspolitik der beiden Regierungen, die eine Abkehr vom Protektionismus versprochen hat, die Zölle auf chinesische Produkte aber erstmal beibehalten will. Zum Start der Sendung aber die Allianz, Europas größter Versicherungskonzern, der hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt, die deutliche Corona-Spuren aufweist. Auf 1,3 Milliarden Euro beziffert die Allianz die negativen Covid-19-Effekte. Dennoch scheint der Versicherungskonzern alles in allem ganz gut durch die Pandemie gekommen zu sein, wenn dann nicht der Ärger mit Gastronomen und Hoteliers wäre, die sich im Stich gelassen fühlten, als sie ihre Betriebe schließen mussten im Frühjahr. Auch ein Thema der Bilanzpressekonferenz, die Michael Watzke für uns verfolgt hat.
Wer die Speisekarte einer bayerischen Gastwirtschaft studiert, der braucht keinen Anwalt, um zu wissen, ein Schweinsbraten kommt mit Knödeln und kostet 19,95. Um dagegen die Police einer Betriebsschließungsversicherung der Allianz zu verstehen, braucht es Anwälte in Scharen. Allianzchef Oliver Bäte kritisierte das heute in der Jahresbilanzpressekonferenz des Münchner Versicherungsriesen.
Ich ärgere mich da ständig drüber, wenn Kunden glauben, sie haben irgendeine Deckung, die es dann nicht gibt. Das müssen wir wirklich weiter besser machen. Die Produkte müssen verständlicher sein.
Bäte lässt es so klingen, als seien unübersichtliche Versicherungsverträge lediglich ein Versehen. Kritiker sagen, das sei das Geschäftsmodell von Versicherern wie der Allianz, die Kunden mit dem Versprechen maximaler Sicherheit lockten, im Ernstfall aber stiften gingen und die Versicherten im Regen oder eben in der Corona-Pandemie stehen ließen. Bäte spürt, dass der Ruf der Allianz in Gefahr ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Er reagiert auf Englisch. Fast alle Probleme der Versicherungswirtschaft hätten mit unklaren Verträgen zu tun, die die Branche aus Dummheit unterschrieben habe.
Almost all of the problems the industry has comes from very specific wordings that some brokers have invented and we were stupid enough to underwrite, where it was not clear who was covered. So we need to make sure as an industry we have very clear standards.
Die Allianz, so Bäte, brauche klare Standards und frage ihre Kunden stets, verstehen Sie, was versichert ist und was nicht?
By the way, what is not covered?
Viele Kunden der Allianz sehen das anders. Vor allem viele Hoteliers und Gastwirte, die in gutem Glauben eine teure Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen haben und jetzt in der Corona-Pandemie weder Geld noch Recht bekommen. Die Zeche begleicht der Steuerzahler, denn wenn die Versicherungen nicht zahlen, nehmen die Gastwirte staatliche Hilfen in Anspruch. Gleichzeitig verkündet die Allianz erneut eine rekordverdächtige Dividende.
Wir haben für unsere Aktionäre einen Nettojahresüberschuss von 6,8 Milliarden Euro erreicht. Das erlaubt es uns, eine Dividende vorzuschlagen für die Hauptversammlung von 9,60 Euro, unverändert wie im Vorjahr.
Fast 10 Euro Dividende im Jahr einer weltweiten Pandemie. Das ist für einen Versicherungskonzern eine erstaunliche Entwicklung. Die Allianz blickt auf ein gutes bis hervorragendes Geschäftsjahr zurück. Vor allem in der Anlageverwaltung über die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors haben die Münchner steigende Milliardenüberschüsse erzielt. Negativ schlugen die Corona-Kosten von 1,3 Milliarden Euro zu Buche, vor allem für die Absage von Großveranstaltungen. Sollten die Olympischen Spiele in Japan dieses Jahr nicht stattfinden können, wird die Allianz als Partner des IOC voraussichtlich noch mehr zahlen müssen. Insgesamt aber, so Bäte, sei 2020 ein erfolgreiches Jahr gewesen.
Ohne Covid hätten wir unsere Ziele ganz klar erreicht.
Bis auf den Image-Schaden. Der wird nicht so schnell verschwinden. Die Allianz befindet sich immer noch in unzähligen Prozessen und Rechtsstreitigkeiten, vor allem in Sachen Betriebsschließungsversicherungen. Zwar behauptet der Konzern, man habe noch keine Gerichtsverhandlung verloren, was aber vor allem daran liegen dürfte, dass die Allianz überall dort, wo sie juristisch auf verlorenem Posten stand, außergerichtliche Einigungen suchte. Nochmal Allianzchef Oliver Bäte auf Englisch.
I don't think that will help the image of our industry and I think that's what we should learn from the Corona crisis.
All das, so Bäte, werde dem Ruf der Versicherungsindustrie schaden. Deshalb müsse man aus der Corona-Krise lernen. Erste Lektion, die Allianz ändert die Versicherungsbedingungen so, dass künftig generelle Schließungen während einer Pandemie eindeutig ausgeschlossen sind. Schon seit dem 15. Oktober letzten Jahres werden den Kunden neue Verträge angeboten. Stimmen sie nicht zu, werden die laufenden Kontrakte gekündigt.
Berichtet Michael Watzke aus München. Und so werden dann auch die Risiken minimiert. Alles in allem aber eine Bilanz über den Erwartungen, die die Allianz heute Morgen vorgelegt hat. Die gebe ich jetzt gleich weiter an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Ja, und die Dividende, die bleibt auch stabil. Das dürfte doch alles gut angekommen sein bei Ihnen, oder?
Ja, das ist richtig. Die Aktien von Allianz steigen um 1%. Beim Rückversicherer Swiss Re sieht es ein bisschen anders aus. aus Milliardenzahlungen für Schäden durch die Corona-Krise und Naturkatastrophen haben dem Rückversicherer erstmals seit der Finanzkrise rote Zahlen eingebrockt. Für das Jahr 2020 steht ein Verlust von 878 Millionen Dollar in den Büchern zum Vergleich. 2019, da gab es noch einen Gewinn von 727 Millionen Dollar.
Schauen wir auf RWE, da verursacht ein Wetterchaos Zusatzkosten.
Und zwar ein Wetterchaos in den USA. Da sind Windkraftanlagen ausgefallen. Um Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, musste RWE zu hohen Kosten Strom zukaufen. Wichtig zu wissen, dass die USA zu den ganz wichtigen Auslandsmärkten von RWE gehört. Und die Aktien von RWE sind heute auch im Minus. Sie geben 0,7% nach.
Bleiben wir in den USA. Joe Biden, der hatte heute seinen ersten großen Auftritt als US-Präsident auf internationaler Bühne, wenn auch nur virtuell. Er wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen und auch bei den G7-Videoberatungen heute Nachmittag. Die Erwartungen sind ja immer noch sehr hoch an die Biden-Regierung und viele Vorhaben seines Vorgängers hat Biden ja bereits gestoppt oder rückgängig gemacht. Doch bei der Handelspolitik, auf die wir jetzt im Börsengespräch schauen wollen, da soll erstmal alles beim Alten bleiben, zumindest was die Zölle auf chinesische Waren angeht.
Ja, das hat die neue Finanzministerin Janet Yellen schon gesagt. Ich habe kurz vor der Sendung mich mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, über die Handelspolitik unterhalten. Gerade was das Verhältnis USA-China angeht, ist ja neuer Streit vorprogrammiert. Wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Ja, also Donald Trump war ja ein großer Protektionist, aber auch die amerikanischen Demokraten neigen zum Protektionismus. Neigen dazu, die Industriearbeiter in Amerika vor dem internationalen Wettbewerb abzuschotten. Und die amerikanischen Demokraten sehen auch eine Bedrohung in China. Sie wollen den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Aufstieg von Chinas bremsen, und zwar mit Hilfe von Zöllen. Und deshalb erwarte ich nicht, dass ein Präsident Joe Biden die Zölle gegen China auf absehbare Zeit zurücknehmen wird.
Wie sieht Bidens neue Weltordnung denn aus?
Ja, die ist gar nicht so anders als die von Donald Trump. Er möchte eben auch den Aufstieg von China abbremsen. Der Unterschied ist sicherlich, dass er sich mit den europäischen Verbündeten besser stellen möchte. Aber all das ändert nichts daran, dass es dabei bleibt, dass die amerikanische Politik einen protektionistischen Hang hat. Vor allem natürlich gegen China. Aber auch die Konflikte mit Europa werden sich nicht in Luft auflösen. Das ist nicht einfach zu lösen, dieses Problem, auch wenn der Ton zwischen den USA und der EU freundschaftlicher wird.
Europa steckt mittendrin. Sowohl China als auch die USA sind wichtige Handelspartner. Nun feilt die EU an einer eigenen Handelsstrategie. Wie sieht die aus?
Ja gut, die Handelsstrategie der Europäischen Union wird sich nicht wesentlich ändern in der Substanz. Die Europäische Union gibt sich natürlich immer freihändlerisch, aber auch sie hat sehr starke protektionistische Züge gegenüber den Ländern, mit denen sie eben keine Handelsabkommen hat. Also die Europäische Union wird weiter auch einen gewissen Protektionismus pflegen. Sie wird das nicht öffentlich machen, aber faktisch wird es dabei bleiben. Die Europäische Union wird weiter darauf hinwirken, Handelsabkommen zu schließen. Das Neue ist sicherlich, dass in diesen Handelsabkommen auch politische Dinge mehr reinkommen sollen, wie Klimaschutz oder Arbeitsbedingungen. Und das wird es nicht einfacher machen, neue Freihandelsabkommen mit anderen Ländern zu schließen. Bitte vergessen Sie nicht, dass das Freihandelsabkommen mit dem sozialdemokratisch geprägten Kanada, selbst das war sehr schwierig und wäre in letzter Minute beinahe noch gescheitert.
Wenn wir uns das nun alles mal im Gesamten anschauen, die internationale Handelspolitik, wie sieht die denn aus?
Ja, die internationale Handelspolitik bleibt sehr, sehr kompliziert. Und das liegt einfach an einem ganz großen Irrtum, den der Westen aufgesessen ist vor 20 Jahren. Denn damals meinte man ja, dass alle Welt sich in Richtung eines liberalen, eines offenen Wirtschaftsmodells entwickelt. Das hatte man auch von China erwartet. Aber in China hat das Gegenteil stattgefunden, eine Re-Ideologisierung. Und damit ist halt das Problem da, dass eine gemeinsame Welthandelsordnung sich mit so unterschiedlichen Spielern wie dem Westen und China, dass sich das sehr schlecht weiterentwickeln lassen wird. Man muss ja sehen, die moralische Legitimation der Globalisierung ist ja, dass sich jedes Land auf das konzentriert, was es besser kann. Und alle profitieren dann von den Effizienz- und Wohlstandsgewinnen. Aber die chinesischen Unternehmen folgen häufig nicht einem wirtschaftlichen Kalkül, sondern einem politischen Kalkül. Und diese Logik des Staatskapitalismus widerspricht halt der Effizienzlogik des Freihandels und letztlich auch der moralischen Legitimation der Globalisierung. Und dieses Problem, diesen Widerspruch aufzulösen, ist sehr, sehr schwierig. Und stattdessen werden wir mehr Abkommen zwischen den einzelnen Ländern sehen, also mehr bilaterale Freihandelsabkommen und vermutlich eine stärkere Regionalisierung des Handels und weniger Globalisierung.
So Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Dann schauen wir doch noch, Frau Werle, auf den DAX zum Wochenschluss. Wie hält der sich denn?
Überraschend gute Konjunkturdaten lassen den DAX steigen um mehr als 0,5% auf 13.981 Punkte. Der Euro kostet 1,2139 $. Die Umlaufrendite ist gestiegen von -0,4 auf -0,37%. Und die Feinunze Gold wird mit $1,773,09 gehandelt.
Börseninformationen waren das von Claudia Werde. Vielen Dank. Anfang Februar beim sogenannten Impfgipfel wurde bereits beraten, ob und wenn ja, wie die Impfstoffproduktion angekurbelt werden könnte gegen das Coronavirus von der Bundesregierung. Stärkere finanzielle Anreize für die Hersteller, mehr oder größere Produktionsstätten oder hapert es vielleicht an den nötigen Zutaten für die Corona-Impfstoffe? Um all diese Fragen soll sich nun ein Sonderbeauftragter kümmern, angesiedelt beim Wirtschaftsministerium. Theo Gers weiß mehr.
Christoph Krupp soll die heimische Impfstoffproduktion ankurbeln. Als nationaler Impfstoffbeauftragter wird er der Ansprechpartner für Unternehmen, die in Deutschland Produktionskapazitäten schaffen oder ausbauen wollen. Bisher müssen sie sich dafür wahlweise an das Gesundheits-, das Wirtschafts- oder das Finanzministerium wenden. Deswegen wurde schon vor 1-2 Wochen entschieden, hierfür einen Koordinator zu berufen. Heute wurde die Personalie offiziell. Gesundheitsminister Jens Spahn.
Das ist ja wichtig für die Hersteller. Ich meine, die treffen Millionen Investitionsentscheidungen, die brauchen einen Ansprechpartner, der verlässlich auch da ist. Und dann haben wir das miteinander entschieden. Herr Krupp wurde gefragt, er hat, dafür bin ich dankbar, darüber freue ich mich, er hat Ja gesagt. Und dann wird das jetzt beginnen.
Christoph Krupp, der bisher als Leiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA Gebäude und Grundstücke des Bundes verwaltet oder auch privatisiert, soll die Entscheidungsstränge zusammenführen. Ihm zur Seite steht ein Sonderstab. Angesiedelt ist das Ganze beim Wirtschaftsministerium. Kurzfristig geht es darum, Engpässe zu beseitigen, so wie sie der Mainzer Hersteller BioNTech bei seinen mRNA-Impfstoff verspürt, für dessen Produktion es derzeit an Lipiden mangelt. Vor wenigen Tagen hatten die beiden Pharma- und Spezialchemiekonzerne Merck und Evonik angekündigt, die Produktion dieser fettartigen Moleküle auszubauen und so einen Flaschenhals in der Impfstoffproduktion zu beseitigen. Doch so etwas dauert Monate, zudem fürchten Unternehmen Fehlinvestments, etwa wenn sie später dann zu großdimensionierte Produktionskapazitäten nicht mehr auslasten können, bestätigt Jens Spahn.
Wir haben jetzt auch im Gespräch mit den Herstellern festgestellt, dass es nicht wenige Hersteller gibt, sowohl schon in Deutschland befindliche wie internationale, die darüber nachdenken, in Deutschland zu investieren.
Doch es geht auch um andere Impfkomponenten. Die Glasfläschchen für den Impfstoff müssen ebenso in ausreichender Zahl hergestellt werden wie Spritzen, Kanülen oder Kochsalzlösung. Jens Spahn denkt deshalb über die aktuellen Engpässe bei Corona-Impfstoffen hinaus.
Wir haben jetzt die Chance, den Impfstandort, den Pharmastandort Deutschland für die 20er Jahre wirklich zu stärken und einer der Impfstoffherstellungsstätten der Welt zu werden, gerade bei den modernen Impfstoffen.
Für Spahn geht es zudem auch darum, Reservekapazitäten für die nächste Pandemie aufzubauen und diese auch zu reservieren, damit sie in Normalzeiten, in denen sie nicht ausgelastet sind, erstmal nur vorgehalten werden.
Deswegen braucht es eben ein Förderprogramm und so ein Förderprogramm braucht Geld. Da brauchen Sie das Finanzministerium. So ein Förderprogramm braucht Leute, die sich sehr gut auskennen mit Vergaberecht, weil natürlich, wenn sie fördern, Produktion in Deutschland sehr schnell sich europarechtliche, vergaberechtliche Fragen stellen, vor allem wenn es schnell gehen soll. Es darf jetzt nicht 12 Monate oder 6 Monate dauern.
Christoph Krupp soll also Tempo machen und dem Corona-Kabinett zuarbeiten, denn die Entscheidungen auch über die Impfstoffproduktion fallen weiter dort.
Soweit Theo Gers. Stundenlang ging die Anhörung im US-Kongress gestern. Mehrere Hedgefondsmanager sagten aus, der Chef der Plattform Reddit und auch Robinhood-Chef Wladimir Teneff. Der beteuerte, sein Unternehmen habe sich an die Vorschriften gehalten, Marktmanipulation vehement bestritten. Das Startup Robinhood, das wir vor einer Woche an dieser Stelle porträtiert haben, steht im Zentrum der Kritik nach den Kurskapriolen um die Aktie des Computerspielhändlers GameStop. Doch auch hierzulande gibt es sogenannte Neo-Broker, die den Aktienhandel mit kleinem Geld möglich machen per App. Trade Republic zum Beispiel, das Sebastian Engelbrecht für uns porträtiert.
Früher saß hier das Postcheckamt, später die Postbank. Ein Hochhaus in Berlin-Kreuzberg aus 20 Geschossen. Jetzt hat Trade Republic 2 Etagen in dem Gebäude gemietet. Die 3 Gründer ließen alle Wände herausreißen, legten einen weißen Fußboden und stellten Glaskästen für Besprechungen auf. An diesem Tag in der Corona-Pandemie verkrümeln sich in der Weite des Raums nur 10 Mitarbeiter. Normalerweise sitzen sie aufgereiht an langen, schwarzen Tischen mit breiten Bildschirmen. Christian Hecker, einer der 3 Gründer, spricht für das Unternehmen. Er lässt sich im weißen T-Shirt fotografieren. Heute ist er 31 Jahre alt. Hecker hat in München Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Mehrere Jahre arbeitete er im Investmentbanking bei Banken in New York und Frankfurt.
Hatte dann aber dort das große Glück, dass ich an einem der Börsengänge von Rocket Internet und von Zalando mitarbeiten durfte. Und so fuhr ich dann nach Berlin und damals 2013 bekam meine ersten Berührungspunkte diesen Startups. Und das hat mir ein Stück weit die Augen geöffnet, dass da die Welt von morgen entsteht und ich sprichwörtlich noch an der Welt von gestern mitarbeite. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann in der Gründung von Trade Republic irgendwann resultiert.
Im Jahr 2015 traf Hecker im Startup-Programm der Universität München 2 Männer im gleichen Alter, die bis heute seine Partner sind. Den Physiker Thomas Pischke und den Medieninformatiker Marco Cancellieri. 4 Jahre lang tüftelten die 3 an ihrer App. Wir sind einen langen, ehrlichen Weg gegangen, sagt Christian Hecker.
Und dazu ist uns klar geworden, dass eben ja, wir in Deutschland vor einem großen Problem stehen, ja, was die Altersvorsorge angeht. Wir haben auf der einen Seite demografischen Wandel, auf der anderen Seite eben Null- oder sogar Negativzinsen und dann eben noch Inflation. Und alles das 3 führt dazu, dass man privat vorsorgen muss und sein Geld anlegen muss. Und da wollten wir eben ein Produkt bauen, was Menschen dazu befähigt, vom Wachstum der Kapitalmärkte zu profitieren und unabhängig vom Einkommen oder Vermögen eben dort auch Geld anzulegen.
Sie fanden Investoren und gingen im Mai 2019 als europäische Plattform für mobile Geldanlage auf den Markt. Die Geschäftsidee: mit der App von Trade Republic kann jeder vom Handy aus auf dem Kapitalmarkt handeln, für die Altersvorsorge sparen, Aktien kaufen und verkaufen. Hecker redet in Sätzen, die Professionalität ausstrahlen sollen, als wäre er schon seit Jahrzehnten Banker.
Dafür eine sichere, einfache, transparente Lösung für jeden anzubieten, hat uns immer motiviert.
Trotz der Pandemie wuchs Trade Republic rasant. Schon vor einem Jahr hatte das Unternehmen 150.000 Kunden, die damals bereits mehr als 1 Milliarde Euro über die Trade Republic App verwalteten. Aktuelle Zahlen will Hecker nicht nennen, weder über Kunden, Umsatz noch Gewinn. Ablesen lässt sich der Erfolg aber daran, dass die Zahl der Mitarbeiter in knapp 2 Jahren von 30 auf 300 wuchs.
Ich glaube, den konnten wir sehr glaubhaft vermitteln, dass das Thema Altersvorsorge und Sparen im Kapitalmarkt jetzt eben gerade in der Mitte der Gesellschaft ankommt und dass man jetzt hier an der Zukunft mitarbeiten kann.
Trade Republic sei heute einer der größten Börsenmakler in Deutschland, sagt Hecker. Nein, er sagt natürlich einer der größten Brokerage-Anbieter. Das liegt auch daran, dass Kunden bei Trade Republic für ihre Transaktionen an der Börse keine Provision zahlen müssen. Das gilt auch für die Angebote zur Altersvorsorge, mit denen das Unternehmen den größten Erfolg hat. Es basiert auf Fonds, die an der Börse gehandelt werden.
Ein Fokusprodukt von Trade Republic ist ein ja, sehr langweiliger ETF-Sparplan, sprich monatlich 100 Euro, 150 Euro immer wieder zu investieren. Kosten spielen bei solchen Sparplänen eine eminente Rolle. Wir sind der einzige Anbieter, der das wirklich komplett kostenfrei anbietet für die größte Anzahl von ETFs. Und heute haben über 80% unserer Kunden einen solchen Sparplan.
Unruhe kam bei Trade Republic allerdings am 28. Januar auf, als Kleinanleger in Massen die Aktien des Videospielehändlers GameStop kauften. Im Kontrast zu Hedgefonds, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Die Systeme von Trade Republic brachen zusammen. Die Kunden wurden zu einer vierstündigen Handelspause gezwungen.
Grund dafür waren einfach diese beispiellose Anzahl an Orders, die in diesen 6 Aktien getätigt worden sind. Dort reden wir über ungekannte Intensitäten, über mehrere tausend Order pro Minute, die dort abgegeben worden sind. Ein wahrer Hype hat sich einfach ergeben. Man würde vielleicht sogar neudeutsch sagen, ein Flashmob, der stattgefunden hat.
Trade Republic bat seine Kunden um Entschuldigung für den Ausfall und auch für die Wortwahl danach. Man habe die Kundinnen und Kunden vor Risiken schützen wollen, hatte das Start-up geschrieben. Das verstanden viele Aktienhändler am Smartphone als Bevormundung. Bevormunden wollen Hacker und seine Kollegen niemanden.
Ganz grundsätzlich stehen wir mit Trade Republic, und der Name ist auch ganz bewusst gewählt, nicht? Wir sind eine Res Publica, eine Sache des Volkes, für die Menschen. Wir wollen Trading zu einer Sache des Volkes eben machen.
Sagt der Trade Republic Gründer im Beitrag von Sebastian Engelbrecht zur Wirtschaftspresseschau, in der es um den Autobauer Daimler geht, der im vergangenen Jahr einen Überschuss von 4 Milliarden Euro erwirtschaftet hat.
Dazu schreibt die Stuttgarter Zeitung: Dem seit knapp 2 Jahren amtierenden Ola Källenius ist es nach einigen Aufräumarbeiten samt Gewinnwarnungen gelungen, eine längerfristige Strategie zu formulieren, die er nun konsequent und klar vertritt. Unabhängig von kurzfristigen Ausschlägen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Leitplanken, die er gesetzt hat, heißen: Mercedes heißt Luxus, Marge schlägt Masse, Software wird Kernkompetenz, Klimaziele sind Pflicht. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, ist heute kaum abzuschätzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung jedenfalls sagt interne Probleme vorher. Die Aktionäre mit einer kräftig steigenden Dividende beglücken gleichzeitig den Mitarbeitern aber Zugeständnisse bis hin zu Lohneinbußen abzuverlangen. Das hört sich nach einer klassischen Vorlage für heftige Auseinandersetzungen an. Es wird also spannend zu beobachten sein, wie sich die Stimmung unter den Daimler-Beschäftigten entwickelt. Nun ein Blick nach Australien, wo Facebook aus Protest gegen ein neues Online-Mediengesetz das Teilen journalistischer Inhalte auf seiner Plattform blockiert hat. Die Süddeutsche Zeitung erläutert den Inhalt des Gesetzes. Die Plattformen sollen einen Teil ihrer Einnahmen aus der Verlinkung von Artikeln sowie Filmen abgeben an die Medienhäuser. Tatsächlich leitet Facebook den Medienhäusern auf diese Weise aber auch Leser zu, mit denen die dann ebenfalls Geld verdienen. Facebook handelt nun nach dem alten Motto von Crocodile Dundee, dem berühmten Filmhelden des Landes, der das kleine Messer seines Angreifers belächelt. Das ist kein Messer, das ist ein Messer. Es zieht seine Klinge, die ganz große. Das soll den australischen Gesetzgeber einschüchtern und verhindern, dass andere Staaten dem Land folgen. Das Handelsblatt beobachtet, die Weltanschauungen von Big Tech folgen einem Denkmuster, das man historisch bei vielen Monopolisten finden kann, ob Eisenbahnkönige, Stahlbarone oder Telekom-Riesen. Sie alle wollten ihre Zeitgenossen glauben machen, sie würden einzig zum Wohle der Menschheit arbeiten und dürften dabei nicht behindert, sprich reguliert werden. Es wird Zeit, dass auch die Tech-Barone begreifen, dass die ökonomischen Gesetze von Markt, Macht und Wettbewerb in der digitalen Welt nicht außer Kraft gesetzt werden.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Recker schaut in Deutschland heute gleich nach Hanau, ein Jahr nach dem Anschlag. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.